Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 67, 9/11, Terror, Krisenhilfe. Professor Dr. Dr. Florian Holzbohr im zweiten Teil zum Thema psychologische Hilfe nach Katastrophen.
Der 11. September 2001, wie war der für Sie? Was ist da passiert? Sie waren da in New York.
Also ich plante, zum Flughafen zu fahren und habe meine Koffer gepackt, schaue dabei zum Fenster raus und sehe, wie da ein Flugzeug fliegt, ein großes Flugzeug, das sich auf den World Trade Center Turm zubewegt und da hineinkracht. Also da ist mir natürlich, also da ist man fassungslos, da weiß man gar nicht, was man sagen oder denken soll. Und dann kam gleich das zweite nach einiger Zeit und das flog auch noch rein. Und der zweite ist ja dann als erster zusammengestürzt und eine unglaubliche Staubwolke, die da anstand. Der Wind kam am Anfang auch von New Jersey, hat es erst drüber geblasen und dann wieder zurück.
Wo waren Sie in dem Moment, als die Tower einstürzten?
Ich war im Hotel.
Noch im Hotel,
in dem,
ja.
Millennium Hotel. Ja. Also dem, das nicht ganz nah dran ist, so ungefähr, glaube ich, so 8 Blocks entfernt, ja, von der Cannon Street. Da habe ich dann natürlich so einen Fernseher angeschaltet und da war auch schon alles los und dann hörte man die Sirenen von allen Seiten. Also man war völlig sprachlos und ich muss sagen, ich hatte schon auch Angst, dass jetzt was Größeres losgeht. Man kann ja nicht wissen, ob das jetzt aufhört oder ob da weiter Flugzeuge da in die Häuser rein plumpsen und massenhaftes Morden auslösen. Und ja, dann war aber dann Ruhe, was Flugzeuge betrifft. Und man macht da dann so Übersprungshandlungen. Also erst bin ich was essen gegangen.
Und das lief noch alles? Konnte man auf die Straße gehen einfach?
Oder war man konnte auf die Straße gehen.
Man hatte diese Bilder vor sich, wo Leute dann von Staub überzogen sind.
Ja, ne, die waren näher dran. Also die unmittelbar dort waren, die sind dann richtig voll Staub gewesen. Bei uns kam der Staub dann auch rüber, je nach Windrichtung. Das wechselte immer so ein bisschen. Und ich habe dann mein Sandwich gegessen.
War wahrscheinlich totale Panik um dich rum.
Ich habe versucht, mich dem zu entziehen. Ich war da so, jetzt esse ich erstmal was. Ich bin Nachkriegsgeneration, da schaut man zunächst einmal, dass der Magen was hat. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt es nichts mehr. Und dann bin ich zum Friseur.
Auch ein bisschen irre, oder?
Ja, der war ganz aufgeregt und war ganz glücklich. Da war natürlich sonst niemand drin.
Ja.
Dann habe ich mich mit dem unterhalten. Das war ein Italiener, der mir die Haare geschnitten hat. Zumindest ein bisschen was von dem, was noch da ist. Ich wollte mich austauschen. Im Hotel wollte ich mich nicht gern austauschen, weil bin ich runter zu dem Empfang und dann hat er mir gleich mitgeteilt, dass jetzt der Preis erhöht würde.
Der Preis wurde erhöht?
Fürs Zimmer, ja.
Fürs Zimmer?
Weil,
nach 9/11?
Ja, dann habe ich also schon auch mit dem geschimpft, weil er hier Geschäfte aus einer humanitären Katastrophe macht.
Ja.
Und das sei doch nicht in Ordnung. Und da hat er nur gelacht und gesagt, it's season for us.
Season for us.
Ja, also das war kein Gesprächspartner, den ich wollte. Und dann war
Weil ich Sie mit, wollten sich bin austauschen.
Ich zum Friseur. Ja, ich wollte mich austauschen, drüber reden. Ja. Also man ist ja da ganz allein mit dieser Situation. Dann bin ich zum Friseur und dann bin ich wieder auf mein Zimmer.
War das ein bewusster Akt? Ich meine, ich frage den Hochdekorierten, einen der größten Psychiater unserer Zeit. War das ein bewusster Akt, sich zu sagen, das ist ein so traumatisches Erlebnis für die Weltbevölkerung, war es ja auch. Ich bin hier vor Ort. Wie komme ich damit klar? Ich tausche mich am besten aus, ohne despektierlich gegenüber Friseuren zu sein, egal mit wem.
Also das war kein wohlüberlegter Selbsttherapieweg, den ich da eingeschritten habe, sondern ich war da allein. Ich hatte da mein Sandwich gegessen und dachte, und jetzt möchte ich mit jemand reden.
Ja.
Und
darüber reden.
Darüber reden, ja. Ja, und dann bin ich dahin und ja, und habe dann mit ihm, während er da ein bisschen an meinem Kopf rumfummelt, hat er dann, weil viel ist ja da nicht zu schneiden, haben wir dann über alles Mögliche geredet, was das denn betrifft. Und
erinnern Sie noch Teile der Unterhaltung?
Ja, er hat natürlich da geschimpft auf die Täter,
ja.
Die kann man ja verstehen. Und dass überhaupt die ganze Welt in Unordnung geraten sei und was man halt dann so hört. Und das hat mir dann auch gut getan. Dann bin ich wieder rauf auf mein Zimmer, versucht zu telefonieren, was nicht ging, weil man nicht rauskam. Ich wollte ja auch mitteilen zu Hause, dass alles okay ist. Und dann kam plötzlich ein Anruf von der Generalsekretärin der Max-Planck-Gesellschaft. Ja, wir überlegen gerade, wie wir Sie da rausholen können. Da habe ich gesagt, ja, also, liebe Frau Bludau, das wird nicht gehen. Das ist alles isoliert. Hier kommt keiner rein, hier kommt keiner raus. Wir müssen warten, bis man wieder fliegen kann. Und dann bin ich zum Flughafen. Tja, dann haben die Leute so ihre 100-Dollar-Noten hin und her geschoben, um da einen Sitz zu kriegen im Flugzeug. Und das sind ja auch dann absurde Sachen. Da wollte jemand, dass ich mich ausweise. Ja, wie mein Pass gesagt, ja, haben Sie auch ein Foto von sich? Da habe ich gesagt, ja, habe ich. Also, habe ich Ihnen das Foto gezeigt. Ich meine, natürlich kann er zufällig ein Foto dabei haben. Also es war alles irgendwie, also...
Und der Pass ist ja
sehr, ein Foto. Ja, eben, ja. Aber sie wollte ein anderes Foto. Ah. Die war auch sehr durcheinander.
Ja.
Und irgendwie landete ich dann auch, ohne jemand bestochen zu haben, auf einem Sitz und konnte noch zurück nach München fliegen. Und da war ich dann schon sehr froh. Also ich habe dann auch keine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen, aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben dann schon mal hinterher gesagt, na, irgendwie waren sie so besonders bedächtig.
Mhm.
Ich habe das natürlich abgelehnt und gesagt, ich bin immer bedächtig, aber ich weiß schon, was sie gemeint haben. Wir haben dann auch ein bisschen darüber gescherzt.
Was meinte sie?
Ich weiß auch nicht genau, was sie meinte, aber so im Sinne etwas zurückgehaltener, etwas weniger spontan, so eben bedächtiger.
Und haben Sie irgendwelche Gedanken in dem Zusammenhang gehabt, wie schnell alles im wahrsten Sinne des Wortes einstürzen kann, wie nah man an Katastrophen sein kann? Ja, sowas in der Art?
Ja, ich hatte, also als Nachkriegskind hatte ich natürlich schon die Angst, dass das jetzt weitergeht.
Mhm.
Man kann ja nicht wissen, also das ist ja schon auch eine Kriegserklärung und wer hilft uns, was bedeutet das für uns, ist das ein Einzeltat? Mir wurde dann relativ schnell klar, das war schon auch, ich traf dann auch viele Amerikaner in diesen 5 Wochen, wir standen da mit so Kerzenketten gebildet, stand da alle mit der Kerze auf der Straße und irgendjemand hat dann auch gebetet und das war schon alles sehr ergreifend und uns war allen klar, das ist ein gravierendes Ereignis, dass die Welt wird danach nicht mehr genau die gleiche sein, vor allem für die Amerikaner, die sich natürlich in ihrem Hegemonialanspruch auch für unverletzbar gehalten haben, dass ihnen da so etwas passiert. Die Folgen kennen wir ja. Dann kam es diese ganzen Kriegsgeschichten in Irak und so weiter. Also das war schon eine schlimme Zeit, die da begonnen hat. Auch eine Zeit, die die Welt leidend verändert hat. Und das wird nie mehr wieder so sein wie vorher.
Es gab dann das erste große Engagement der Bundeswehr im Ausland. Afghanistan war
ja
das. Und da wurde die Freiheit am Hindukusch verteidigt, wie der damalige Verteidigungsminister Peter Strzok gesagt hat. Es gab am Abend von dem 11. September eine große Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Tor mit fast dem gesamten Kabinett damals. Viele Menschen, die sich da solidarisiert haben, auch mit Amerika und gegen die Angriffe. Das war schon sehr, sehr bewegend. Ich erinnere mich, ich war ja damals, wie gesagt, Regierungssprecher. Als Regierungssprecher nimmt man teil an den Kabinettssitzungen. Mein Platz im Kabinett war immer so, dass ich rausguckte. Da gibt es eine Reihe, da guckt man quasi gegen eine Wand und eine andere, da guckt man ans Fenster. Und es flogen damals immer Flugzeuge gar nicht so weit entfernt, parallel im Grunde zu diesem Fenster. Wenn wir da saßen, morgens ab 9:30 Uhr mittwochs, ich erinnere mich gerade dran. Also auch das ist irgendwo, ich habe diese Erinnerung nie, kam nie hoch, aber gerade in dem Moment, wo wir sprechen, ich dachte, was ist, das war dann nach 9-11, wenn einer dieser Flieger jetzt mal abknickt und in unsere Richtung fliegt. Ja. Das war ja, jeder wusste, dass um 9:30 mittwochs morgens Kabinett war und ich habe mich immer gewundert, warum diese Flugzeuge dann eben so nah da dran fliegen. Tun sie, glaube ich, nicht mehr, aber auch das ist so tief in mir geblieben. Es wird heutzutage mehr über Depressionen geredet als früher, aber was sind die größten Missverständnisse, die es gibt, wenn in der Öffentlichkeit über Depressionen gesprochen wird?
Nun, es hat lange die Meinung gegeben, dass Depression eben doch irgendwie ein schwacher Charakter ist. Da, nicht wahr? Ich erinnere mich noch, als Sebastian Deißler eine Depression hatte.
Der große Fußballer, der Fußballer, das riesige Talent vom FC Bayern.
Ja, der für 20 Millionen, das war damals unglaublich viel, von Berlin nach München kam und ein großer Hoffnungsträger war und dann an einer schweren Depression erkrankt war. Dann war es dann schon solche Karten, die da hochgehoben wurden, wo Weichheit drauf stand. Und das ist natürlich schrecklich gewesen.
Inklusive von seinem damaligen Trainer Felix Magath.
Ja, der Felix Magath, der war ja auch jemand, der überhaupt kein Verständnis für so etwas hatte und hat ihn auch nicht gut behandelt. Aber vor allem dann, als er dann später wieder spielen konnte und im Training von einem Kollegen da schwer verletzt wurde und wieder ausfiel, nie an großen Turnieren teilnehmen konnte. Und das war ein schweres Schicksal für ihn. In der Öffentlichkeit war damals noch sehr, ja, der ist halt nicht hart genug und reißt sich nicht zusammen. Und dieses sich nicht zusammenreißen können, das ist immer etwas, was viele, die kein Verständnis für das haben, was eine Depression ist, immer wieder erwähnt wird und gesagt wird und vorgeworfen wird. Und das ist etwas, was natürlich furchtbar ist. Und genauso ist es furchtbar, wenn man meint, da gibt es so einen Fernseharzt, der sagt, ja, man muss doch mehr Humor einbringen und lauter so ein Blödsinn. Also wenn Sie einen Menschen mit Depressionen meinen, Sie helfen ihm, indem Sie ihm Witze erzählen, dann fühlt er sich sehr unverstanden. Und all diese Dinge, die sind jetzt noch nicht weg, aber sie treten allmählich in den Hintergrund, auch durch gute Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel durch die Deutsche Depressionshilfe und viele andere Dinge. Und das ist etwas, wo wir weiter dran arbeiten müssen. Und vor allem auch geht damit Hand in Hand die Notwendigkeit, die Stigmatisierung zu überwinden. Wenn einer eine schwere Depression hat, eine schwere lebensgefährliche Erkrankung, und wenn man ihm dann sagt, reiß dich zusammen, dann ist es genauso, wie wenn Sie jemanden mit einem Tumor sagen, komm, reiß dich zusammen. Da hilft auch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass das aufwärts geht damit.
Wie hat sich die medizinische Sicht auf Depressionen in den letzten 10 oder 15 Jahren verändert?
Also ich will mal einen Satz ins Altertum gehen. Früher hat man psychische Erkrankungen im Zusammenhang und andere Erkrankungen auch mit einer Verschiebung der Körpersäfte interpretiert. Und einer dieser vier Säfte war die schwarze Galle. Schwarze Galle heißt auf Lateinisch Melancholia. Oh. So entstand die Melancholie als Begriff. Also man war damals sehr in einem biologischen Kontext bei der Erklärung einer Depression.
Und eigentlich nicht so falsch, oder?
Nein, eben. Die waren ganz auf der richtigen Spur. Und dann hat es eben eine Wende gegeben, indem man immer wieder das Geistige, da hat die Religion auch mit einer Rolle gespielt, indem man immer das Geistige von dem Körperlichen getrennt hat. Das gipfelte in dem Leib-Seele-Dogma von René Descartes, der gesagt hat, es gibt zwei Substanzen, das ist das Körperliche, die Res Extensa, und es gibt das Geistige, die Res Cogitans. Und das hat natürlich dann einer Zweiteilung, die ist ja nach vorne gebracht, mit großem Schaden, weil man hat dann gesagt, ja, das muss man alles mehr so spirituell oder durch Gespräche oder sonst etwas lösen und nicht durch eine neurowissenschaftlich fundierte Behandlung. Wobei ja Neurowissenschaft und Psychotherapie schließen sich ja nicht aus, denn auch die Psychotherapie arbeitet ja mit und an Nervenzellen, weil das geht ja irgendwie über unsere Ohren und Augen ins Gehirn rein und wird dort verarbeitet. Und Medikamente machen das Gleiche, aber man kann diese Zweiteilung, die man lange hatte, das war, als ich nach Freiburg berufen wurde, da hat sich am ersten Tag ein Patient suizidiert. Das hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. Aber die Badische Zeitung hat dann gleich geschrieben, der Chemiker, der jetzt auf dem Lehrstuhl für Psychiatrie sitzt, und hat das dann so in Zusammenhang gebracht. Der erste hat sich schon umgebracht deswegen, nicht? Also, das war noch ganz schwer getrennt. Hier sind die warmherzigen, samtpfötigen Psychotherapeuten und hier sind die groben Chemiker, die da mit der Pillenkeule zuschlagen. Und diese, das ist ja alles auch erst so 30 Jahre her. Und da hat sich sehr viel getan in der Richtung. Das ist wirklich besser geworden. Und heute ist es auch für jeden Psychotherapeuten völlig klar, dass der genauso im Bereich der Neurowissenschaft sich bewegt und viel geholfen hat natürlich auch die Methoden. Wir können heute sehr viel bestimmen, was da im Gehirn passiert. Man hat die bildgebenden Verfahren, man hat die Genetik, die ja auch eine ganz große Rolle bei der Versachlichung der psychischen Erkrankungen spielt, und man hat eine Pharmakologie, die völlig neue Wege gehen kann.
Neue Wege sind dann auf Sie gegangen irgendwann, um einen platten Anschluss zu finden. Im Jahre 2010 haben Sie gemeinsam mit Carsten Maschmeyer eine Firma gegründet, das Unternehmen HMNC Brain Health. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Und es ist ja bekannt, Carsten Maschmeyer war erstmal Patient bei mir, und als er wieder gesund war, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was kann man denn tun, um die Pharmakotherapie der psychischen Erkrankungen zu verbessern. Und dann habe ich ihm erklärt, dass man auf akademischen Wege an Universitäten und Max-Planck-Institut dann schon auf völlig neue Ideen kommt, neue Zielstrukturen identifiziert, wo ein Medikament angreifen könnte. Aber man kann dann vielleicht auch nochmal kleine Studien mit Patienten machen, die das bestätigen. Und wenn man damit dann hoffnungsvoll zur Big Pharma geht und sagt, schaut, wir haben jetzt hier was grundlegend Neues, da wäre doch mal auch Zeit, dass man auch was grundlegend Neues auf den Markt bringt, weil man doch bislang immer nur Medikamente auf den Markt gebracht hat, die fundamental das Gleiche machen wie diejenigen, die man in den 1950er Jahren entwickelt hat, und alle Nachkömmlinge sind nicht grundlegend anders. Ja, von Big Pharm hörst du dann, ja, das ist noch zu früh, haben sie nicht noch mehr klinische Daten und so weiter und so weiter. Das ist uns zu riskant, da machen wir lieber weiter so more of the same, so wie die Baseballmütze, eine one size fits all. Ja, und man muss ein bisschen hinten da was verstellen. Und das war dann, hat Maschmeyer gesagt, ja, was müssen wir denn dann machen? Da habe ich gesagt, ja, wir müssen eine Firma haben, die eine Brücke zwischen dem, wo akademische Forschung aufhört und wo Big Pharm Forschung anfängt. Da müssen wir eine Brücke bauen. Und ja, und da haben wir diese Firma gegründet. Ich bin dann nach 25 Jahren aus dem Max-Planck-Institut raus, obwohl ich noch ein bisschen länger hätte bleiben können. Aber es ist immer besser, man geht ein bisschen früher als zu spät.
Man kann ja noch sagen, wie schade ist es, dass Sie gehen, was in Ihrem Fall der Fall
ist. Ja, genau. Ja, das ist also immer besser, dann macht es so rum. Und war dann also Geschäftsführer dieser Firma, und wir haben die ganzen Patente rausgeholt. Und am Anfang war das sehr schwierig, weil man da ja auch mit der Gewinnung von professionellen Mitarbeitern also schon Mühe hat, weil das ist doch für viele ein bisschen noch sehr riskant, was fundamental neu ist, 2-3 Leute und so. Also allmählich ist es gewachsen, und wir haben da einen Wissenschaftler gehabt, den habe ich aus der DDR rausgeholt damals. Also es war ja dann nicht mehr DDR, aber der kam dann zu uns, und der hatte ein tolles Tiermodell, nämlich er hat Ratten gehabt, die erhöhte Angst haben. Und durch Züchtung hat er einen Stamm solcher Ratten generieren können. Und da hat man gefunden, dass die vermehrt Vasopressin produzieren in depressionsrelevanten Hirnarealen. Also depressionsrelevant, muss ich sagen, natürlich Der hat die Ratte keine Depression. Vermutlich nicht. Wir werden das nie rausfinden. Aber Angst hat sie. Das kann man leicht messen. Und dann haben wir das festgestellt, dass die das machen. Und dann haben wir auch festgestellt, wenn man denen ein Medikament gibt, also nicht mehr kein Medikament im engeren Sinn, sondern ein Molekül gibt, das diese Wirkung von Vasopressin blockiert, dann ist die Angst weg. Und das hat sich dann auf Ruhm gesprochen. Die Firma Sanofi hat dann in den 2000er Jahren haben die dann ein Medikament entwickelt, von dem sie der Meinung waren, das ist jetzt ein neues Medikament, das einen fundamental anderen Mechanismus hat, nämlich die Blockade von diesem Molekül, dem Vasopressin. Da haben sie Studien gemacht, 4 Stück, die waren alle nicht ganz schlecht, aber auch nicht toll. Und dann hat das Management von Sanofi gesagt, das lohnt sich nicht für uns, das ist uns zu riskant. Die 4 Studien, die waren so halbwegs nicht richtig schlecht, aber auch nicht doll. Und dann bin ich auf Sanofi zugegangen und habe gesagt, aber ihr überseht eines. Menschen, die eine Diagnose Depression haben, müssen deswegen noch lang nicht alle den gleichen krankheitsverursachenden Mechanismus haben. Mhm. Oder platt gesagt, nicht jeder Depressive hat ein Vasopressin-Problem. Mhm. Also, wenn ihr jetzt eine Studie macht mit, sagen wir mal, mit 100 Patienten, in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe Placebo. Und in der Gruppe, wo ihr euren Vasopressin-Blocker einsetzt, haben nur 20% ein Vasopressin-Problem, dann werden die 80% ein unwirksames Medikament bekommen haben. Das kann nicht besser sein als Placebo im statistischen Mittel. Und das hat einige Zeit gedauert, bis das da gefruchtet ist. Dann haben wir dann verhandelt, dann hat denen das zu lange gedauert, uns auch, und dann haben sie das abgebrochen. Und erst als unser Patent in Japan veröffentlicht wurde, bekomme ich einen Anruf, ob ich noch interessiert sei. Ach. Wir sind jetzt im Jahr 2014. Wow. So lange ist das her. Und dann, aber ich bin dann, wenn ich was ganz fest glaube, gebe ich nicht leicht auf. Und dann haben wir das weitergemacht und haben dann einen mithilfe einem hervorragenden, vielleicht einem der besten überhaupt, Genetiker, der bei Max Planck war, jetzt bei uns in der Firma ist, da haben wir einen Test entwickelt, einen genetischen Test, weil ich sagte, wir müssen einen Test haben, mithilfe dessen wir herausfinden können, wer ein Vasopressin-Problem im Gehirn hat. Mhm. Weil wir können ja nicht eine Hirnprobe entnehmen, sondern wo es wahrscheinlich ist, dass bei ihm das wirken wird. Und dann haben wir diesen Test gehabt und haben diesen Test jetzt dann eingesetzt in einer Studie an Patienten mit Depressionen. Und da haben die einen Placebo bekommen, die anderen diesen Vasopressin-Blocker, den alten. Und war ein fantastisches Ergebnis. Die waren mehrheitlich schon statistisch signifikant nach einer Woche besser und haben einfach besser angesprochen als auf alles andere. Nun, da ist man natürlich zunächst bei einer Hochstimmung, aber man muss natürlich sagen, wir sind da in der klinischen Entwicklung halt noch nicht so weit, dass wir sagen können, das kommt da und da auf den Markt. Jetzt müssen noch große sogenannte Zulassungsstudien durchgeführt werden und die können wir natürlich nicht bezahlen. Das sind ja alles hohe zweistellige Millionenbeträge. Und jetzt hoffen wir, dass eine Big Farm dann auch einsteigt und da sind schon Verhandlungen im Gange. Die sind jetzt, ich kann da noch nicht darüber reden, wer, aber ist ja auch nicht schwer zu erraten. Also dann hoffen wir, dass wir dann Zulassungsstudien machen können. Und dann müssen wir sehr hoffen, dass wieder ein so gutes Ergebnis rauskommt und dann geht es so seinen Weg.
Ich drücke die Daumen. Wer sowas macht, muss dran glauben. Sie tun es und es ist großartig, das zu sehen, weil Sie mit Ihrer Erfahrung, mit Ihren wirklich weltweit gerühmten Kenntnissen da uns hoffentlich da neue Hilfen bringen können oder all den Menschen, die eben unter diesen Depressionen leiden. Und ich denke, viele, viele warten darauf. Wer eine solche lange Strecke dann auch geht, der braucht auch eine bestimmte Vision. Was ist Ihre?
Nun, meine Vision ist ganz einfach gesagt, die Depression ist eine heilbare Krankheit. Und wir haben Medikamente, die es jetzt gibt, die sind okay, aber sie wirken bei zu wenigen, sie brauchen zu lange, bis sie wirken, sie haben zu viele Nebenwirkungen. Das kann es nicht sein. Und mein vornehmliches Ziel ist, nicht nur jemanden ein optimales Medikament zu geben im Sinne der personalisierten Medizin, sondern das nächste Ziel ist, sie zu verhindern, wenn ich nämlich durch eine Vielzahl von Biomarkern herausfinden kann, wer eine Neigung, ein Risiko zur Depression hat, dann ist es doch besser, ich verhindere sie und bewege mich weg von der Reparaturmedizin hin zur Präventivmedizin. Das ist das hehre Ziel hier. Und ich glaube, dieses Ziel, ob ich es selber noch erreiche, weiß ich nicht, da bin ich vielleicht schon zu alt dazu, aber ich glaube, der Weg ist gebahnt. Auf diesem Weg kann man weggehen von der Reparaturmedizin, das ist dann nur noch ein Notfall, sondern hingehen zur Präventivmedizin. Und es ist ja auch nichts völlig Neuartiges. Also, wenn ich erhöhte Blutfette habe, dann warte ich auch nicht, bis ich einen Schlaganfall bekomme oder einen Herzinfarkt, sondern ich nehme halt etwas, was diese Blutfette senkt. Und so kann ich mir das auch auf weite Sicht bei der Depression vorstellen.
Studien haben gezeigt, dass ein besonderer Wirkstoff besondere Wirkung hat. Nilivaptan, was hat es damit auf sich?
Nun, das Nilivaptan ist ein Medikament, das selektiv an einen ganz bestimmten im Hirn zuständigen Rezeptor von Vasopressin bindet und verhindert, dass das Vasopressin binden kann. Und damit kann das Vasopressin nicht seine Depressions- und Angstsymptome hervorrufen.
Und für welche Patientengruppen kann dieses Nilivaptan besonders relevant sein?
Also für Patienten mit Depressionen, vor allem auch für die sogenannte therapieresistente Depression. Das ist die, wo man nach 2-3 Therapiezyklen mit den gängigen Antidepressiva nicht weitergekommen ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es später mal vorbeugend sein kann bei Menschen, die eine solche Angststörung haben. Und ich kann mir vor allem auch vorstellen, und jetzt kommen wir wieder auf unser Ausgangsthema zu, dass ich bei Menschen, die eine Traumaerfahrung gemacht haben, präventiv schon mal einen solchen Vasopressin-Rezeptorblocker, so heißt das, der Name ist Nilivaptan, anwenden kann.
Gehen wir davon aus, dass diese Studienergebnisse weiter positiv sind. Welche Schritte sind dann als nächstes geplant?
Nun, die nächsten Schritte werden sein, dass wir erstmal Mittel bekommen, um große Zulassungsstudien zu machen. Und wenn das der Fall ist, dann wird irgendwann mal das Medikament auf den Markt kommen. Aber da bin ich auch vorsichtig. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und deswegen halte ich mich sehr zurück, jetzt hier schon zu meinen, dass hier eine Lösung gefunden ist. Aber bisher sind die Ergebnisse halt doch ermutigend.
Sie sind für mich ein großes Vorbild in dem Sinne, dass Sie natürlich ein unglaubliches Maß an Wissen akquiriert haben, aber weiter akquirieren, dass Sie das großartig ausdrücken können, wovon wir heute sehr profitiert haben. Vielen Dank, erklären können mit einem besonderen Charme, aber vor allen Dingen mit einem ja immer daseinenden Optimismus, trotz aller Ernsthaftigkeit des Themas, mit dem Sie sich ja Ihr Leben lang in verschiedenster Form hochwissenschaftlich, therapeutisch, begleitend, unternehmerisch beschäftigt haben. Und ich frage mich manchmal, wie geht das? Also wie kann sich jemand mit dieser Schwere auf der einen Seite auseinandersetzen, den Depressionen, den psychischen Erkrankungen, therapeutisch wirksam sein, hilfreich sein, so viel da reinsetzen und solche optimistische und positive Ausstrahlung haben? Was ist da Ihr Geheimnis?
Also, ob ich ein Geheimnis habe, weiß ich nicht. Ich würde es auch gerne lüften. Auf alle Fälle bin ich wahrscheinlich jemand, der schon alles in allen Farben gesehen hat und auch selber Widrigkeiten überwinden musste. Auf der anderen Seite schaue ich auf mein Leben zurück, das ein privilegiertes war. Ich denke dabei immer an meinen Vater, der 1905 zur Welt kam, als er 40 war, 2 Weltkriege hinter sich hatte und als er Anfang 50 war, starb. Da ist mein Leben einfach doch sehr viel glücklicher verlaufen und ich erfreue mich jetzt immer noch man hat natürlich mit 80 dann auch schon so ein paar Zipperlein, aber das ist ja auch in Ordnung und ich kann damit aber gut umgehen und ich erfreue mich natürlich zweier Dinge. Einmal im privaten Bereich, einmal meine kleine Familie, die mich sehr glücklich macht, aus der ich sehr viel Kraft beziehe, aber auch einen großen Freundeskreis. Ich gebe zu, ich feiere gerne. Wir haben immer so einen Tisch auf dem Oktoberfest gehabt und oder dieses Jahr haben wir, weil ich 80 wurde, mal eine Riesenparty gefeiert mit über 100 Leuten. Die war auch ziemlich gut und das mache ich auch gerne. Also ich schöpfe aus der Familie und aus dem Freundeskreis im privaten Bereich schon Kraft, aber ich beziehe schon auch Kraft aus dem wissenschaftlichen Erfolg. Denn man muss sich vorstellen, wenn man Jahrzehnte, ein ganzes Leben eigentlich dieser Frage, wie kann ich die Depressionsbehandlung verbessern, gearbeitet hat. Und so am Ende der Karriere ist dann doch so ein Silberstreif oder ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, dann ist das auch schon auch sehr beglückend.
Sie sind da bescheiden, Sie haben es ein bisschen anklingen lassen, Sie haben vielen, vielen Menschen geholfen, ihre Depression zu überwinden, nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit sehr fachkundigen begleitenden Gesprächen und Therapien, die da aufeinander abgestimmt waren, berühmten Menschen. Einige haben wir erwähnt und vielen anderen auch, die einen weniger klangvollen Namen hatten. Aber alle sind sicherlich sehr, sehr dankbar, dass sie mit ihren Sorgen, Nöten zu ihnen haben kommen können, dass sie eben bei ihnen in guten Händen waren und sind. Und wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch, Herr Professor Holzbauer. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.